Freut euch in dem Herrn alle Wege, freut euch in dem Herrn alle Wege, und aber macht sattweg. Freut euch, freut euch. Freut euch in dem Herrn alle Wege, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, freut euch. Nun singen wir gleich das nächste, Nummer 91, brauchen wir nicht so viel blättern. Lasse das Wort Christi reichlich wohnen in euch. Das ist übrigens das Losungswort von Bibelmemory, und bei der Gelegenheit hier hat es noch sehr viele Bibelmemory-Werbeblätter, und es hat bestimmt in jeder Ortschaft, in der wir wohnen und herkommen, doch einige, die noch nicht alle Bibelverse auswendig gelernt haben. Also darum möchte ich sehr bitten, doch diese Blätter mitzunehmen und zu verteilen. Das liegt mir sehr auf dem Herzen. Ich habe gestern Abend ein recht wenig gesagt dazu, die Zeit hat es nicht wollen leiden, aber wir wollen doch einfach diese Sache auch mal durchlesen, besonders jetzt einmal hier dieses Lerne Bibelverse auswendig, was dahinten steht, warum Bibelverse auswendig gelernt werden sollte. Lesen Sie einfach mal es in Ruhe durch, das sind sehr, sehr wichtige Gedanken. Warum? Nun 91, lasse das Wort Christi. Lasset das Wort Christi reichlich wohnen in euch, lehret und vermahnet euch selbst in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet Gott dankbar in euren Herzen. Das ist ein Fremdling, aber ein sehr wichtiger Text, darum singen wir es noch einmal. Lasset das Wort Christi reichlich wohnen in euch, lehret und vermahnet euch selbst in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet Gott dankbar in euren Herzen. Ja, viele Arten des Singens gibt es, haben wir es gerade gesungen. Wir machen gleich weiter mit Nummer 92, das ist ein Wort, das mir sehr, sehr wichtig ist. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Im Kanon. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist ganz am Seele und Leib müsse bewahrt werden und versehrt. Und sträflich auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Nochmal. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist ganz am Seele und Leib müsse bewahrt werden und versehrt. Und sträflich auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Sehr schön. Jetzt machen wir gleich drei Gruppen. Und zwar mal so. Erste Gruppe, Mittelblock. Zweite Gruppe, dritte Gruppe. Sie können sich selber so ungefähr einstufen. Eins beginnt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und und euer Geist ganz am Seele und Leibüsse bewahrt werden und versehrt und sträflich auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, schön, das klingt sehr gut. Und noch den nächsten, den haben wir auch mal angesungen, der gehört dazu inhaltlich, das ist gleich der Zusammenhang. Der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Ist ja dann bis zu 6 Stimmen möglich. Versuchen wir es mal. Der Herr ist treu, der Herr ist treu, der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Der Herr ist treu. Bewahrung ist das, was wir heute brauchen. Stärken und bewahren. Wir sind schwach, das hören wir nachher auch in der biblischen Botschaft. Aber der Herr will uns stärken und bewahren. Das ist eine wunderbare Verheißung und sie ist Ja und Amen in unserem Herrn. Wir singen es jetzt noch einmal einstimmig. Und dann versuchen wir das überaus riskante Werk, dass wir 6-stimmig singen. Kann nicht mehr als schief gehen. Also, na, einstimmig, bitte. Der Herr ist treu, der Herr ist treu, der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Der Herr ist treu. Alles, was man können muss, ist auf 4 zu zählen. Dann klappt es. 1, 2, 3, 4. Gut. Erste Reihe mit hier in als Spielerin. Zweite Reihe. Könnt ihr das durchziehen? Ah ja, das ist lauter. Also, dann dritte Reihe. Weiß jeder, wer dazugehört. Dann vierte und fünfte Reihe. Und alles, was sonst noch da ist. Ja. Erste Gruppe, zweite Gruppe, dritte Gruppe, vierte Gruppe, gell, mit den Instrumenten. Ich habe jetzt die Instrumente angesprochen. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir müssen eben an der einen Stelle aufpassen. Es fängt ja immer mit einem Auftakt an und dann, der wird euch stärken und bewahren. Da müssen wir aufpassen. Das beginnt dann mit dem Schlag 1. Der wird, man muss eben richtig durchzählen. Na, der Herr ist treu. 2. Der Herr ist treu. Der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren. 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 Herr ist treu. Ja, ich glaube, viele sind durchgekommen. Jawohl. Ja. Also mein Kompliment Ihnen. Können wir eigentlich bald überlegen, ob wir nicht eine Singefreizeit-Schallplatte rausbringen. So, die würde bestimmt gut gekauft. So eine CD. Wer hat noch einen Wunsch? 72. Im Grünen, denke ich doch, gell? Im Grünen. Ja, das ist sehr gut. 72, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel. Das müssen wir dann zuerst in D-Dur und dann S-Dur und dann E-Dur und dann F-Dur. Ja, so mache ich das also im Haus. Das müssen wir mal lassen. Mm-hmm. dass du mich einstimmen lässt in deine Jugend. Nun darf ich bitten, das Wort Gottes zu lesen.
Ich lese aus 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10. Zu rühmen nützt mir wahrlich nicht, denn ich will auf Gesichte und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich kenne einen Menschen in Christo vor 14 Jahren. Ob im Leibe, weiß ich nicht, oder außer dem Leibe, weiß ich nicht. Gott weiß es. Einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob im Leibe oder außer dem Leibe, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, welche der Mensch nicht sagen darf. Über einen solchen werde ich mich rühmen. Über mich selbst aber werde ich mich nicht rühmen, es sei denn meiner Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, auf dass nicht jemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Und auf dass ich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarungen mich überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, auf dass er mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, auf dass er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich am allerliebsten mich viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, auf dass die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christum, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn wir dir vertrauen, himmlischer Vater, dann gewinnen wir neue Kraft. Und das lass uns auch in dieser Morgenstunde wieder durch diesen Dienst und die Verkündigung deines Wortes erfahren. Amen.
Amen. Gott loben auch in Schwachheiten. Vor 166 Jahren stand ein Mann, es war ein großer Erweckungsprediger aus Württemberg, kurzfristig war er auch in Pliningen, in unserem Ort, tätig, in ganz großer Schwachheit auf einer Kanzel in Rillingshausen. Er hatte seine Antrittspredigt zu halten. Obwohl er erst 28 Jahre alt war, so war er doch körperlich ein gebrochener Mann. Und im Gefühl seiner großen Schwachheit begann nun dieser Mann seine Antrittspredigt mit schwacher Stimme. Dass ich schwach bin, wird er wissen. Und er stark ist, weiß auch ich, der mich aus dem Tod gerissen ist, immer noch dieser Gott für mich. Zusehends vermehrte sich seine Kraft und im Verlauf seiner Predigt fuhr er auf wie ein Adler. Er legte ein gewaltiges Zeugnis ab von der Gnade Gottes. Und den Zuhörern blieb diese Predigt unvergesslich. Das war am 1. Juli 1826. Wie hieß dieser Mann? Ludwig Hofacker. Tja. Sein Lebensgeheimnis war, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das war auch das Lebensgeheimnis von Paulus. Kennst du dieses Geheimnis auch? Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wir haben hier wenige Worte. Wenn ich schwach bin, 4 Worte, so bin ich stark, 8 Worte zusammen. Und über diese Worte wollen wir mal nachdenken. Wenn wir ganz ehrlich sind, das sind Wahrheiten, die unserem klaren Menschenverstand höchst zuwider liegen. Sie liegen uns völlig quer. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Nein, wenn wir ehrlich sind, empfinden wir natürlicherweise, wenn wir schwach sind, dann sind wir elend, dann sind wir jämmerlich, dann sind wir zu nichts Nutze, dann können wir gar nicht unsere Aufgabe erfüllen. Können wir ihn da noch loben? Können wir ihn rühmen, wenn wir so ganz am Boden liegen und nicht mehr können und dies und jenes misslingt? Ist dies zu begreifen? Ist es nicht viel mehr so, wenn wir schwach sind, dann sind wir eben schwach, dann sind wir eben hilflos, sind wir auch sehr oft mutlos, auf jeden Fall niedergeschlagen und kraftlos. Vor einiger Zeit haben wir einen Bericht gehört von Wim Malgo, der ist ja jetzt gestorben mit 70 Jahren. Und ach, wussten Sie es noch nicht? Ja, er wurde jetzt erst kürzlich beerdigt. Wim Malgo ist knapp 70 Jahre geworden und ist gestanden und umgefallen und war tot. Er hat ja vor einem Jahr ungefähr einen Herzinfarkt gehabt und dann ging er durch ein sehr, sehr schweres Jahr hindurch. Mit viel, viel Schwachheit und Anfechtung. Und das hat ihn innerlich auch ungeheuer belastet. Und da hat er ein ganz ehrliches Bekenntnis abgelegt, wie elend er sich gefühlt hätte, wie schwach er war. Und manche haben ihm fast einen Strick draus gedreht. So kann man einen Menschen auch wieder verstehen, wenn er mal ehrlich ist. Aber er war trotz seiner Schwachheit fest im Glauben und vertraute, der Herr wird es recht machen. Ja, ein Zustand der äußersten Schwachheit kann schrecklich sein. Ich muss gestehen, auch ich habe das schon immer mal wieder erlebt. Und ich kann nicht behaupten, dass ich dann immer guten Muts war. Im Gegenteil, ich konnte dann nur noch seufzen. Herr, hilf mir! Und so war es auch bei Hofagger. Wie schwach war er. Sehr früh ist er dann gestorben. Und doch, was für eine Kraft ging von diesem Manne aus. Auch bei vielen Knechten Gottes war es ähnlich. Jakob Vetter zum Beispiel, der Gründer der deutschen Zeltmission. Meine Frau hat es in den letzten Tagen sein Lebensbild gelesen. Wie alt wurde er? Ich dachte, du hättest mir gesagt, 46 oder 48. Jakob Vetter, ja, doch so alt ist er. Also so ungefähr. Ja, doch, ungefähr so alt ist er, doch, ich weiß es sicher. Und dieser Mann war schon in der frühesten Jugend sehr, sehr ähnlich, elend und hat also Blutstürze gehabt und hat eigentlich quasi einen Abschiedsbrief geschrieben an die Leitung von St. Krishona. Und doch hat ihn Gott noch gewaltig gebraucht. Wie schließt aber nun unser Text? Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und wiederum, ich will mich am liebsten rühmen meiner Schwachheit. Es ist wirklich so, wie es in einem Lied heißt. Es gibt eine Kraft, die bei Tag und Nacht uns schirmet und träget und siegreich uns macht. In unserer Schwachheit vollendet sie sich. Die Kraft seines Heilands genügt auch für dich. Kraft auch für dich. Kraft auch für dich. Die Kraft meines Heilens, deines Heilens genügt auch für dich. Das ist Leben aus Gottes Gnade. Und wir wollen nun drei Linien sehen. Erstens, die Not des Paulus. Und in Klammer unsere Not. Zweitens, die Antwort Gottes auf seine Not, auf deine Not. Und drittens, die Kraft Gottes, die er erfahren hat. Und daraus resultierte ja das ganz neue Lob. Erstens seine Not. Paulus war ja ein wunderbarer Mann. Er war wirklich wiedergeboren, bekehrt. Er war gerecht. Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Er hatte kein schlechtes Gewissen in irgendeiner Weise. Und obwohl er ganz dem Herrn gehörte und absolut in der Spur seines herrlichen Meisters lief, so war er doch oft in großer Not. Wir sehen also hier zunächst einmal, Glaube, Hingabe, Gehorsam schließt Not nicht aus. Wir würden so gerne jede Schwierigkeit und jede Not aus unserem Leben aussperren. Und manche meinen, es wäre auch so, wenn sie zum Glauben kämen, dann gibt es keine Not mehr. Es gibt gewisse Bewegungen. Nachher werden wir davon etwas hören, von Buddha Mössinger, wo diese Tendenz vorhanden ist. Da ist der Schwerpunkt auf Wohlergehen und Prosperity und Erfolg und Gesundheit und alles, was du brauchst. Das Kreuz ist ausgeklammert. Aber so war es bei Paulus nicht. So war es bei ihm nicht. Was war nun seine Not? In Kapitel 11, Vers 23 lesen wir zum Beispiel: Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Und Vers 24: Von den Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geißelhiebe weniger einen. Also 5-mal 39 Geißelhiebe. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen. Einmal gesteinigt, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer und so weiter und so weiter. Wir dürfen es nachlesen. Welche Not war dies? diesen ständigen Qualen und Anfechtungen und Todesgefahren. Aber das war nicht alles. Er hatte noch eine ganz spezielle Not. In Vers 1, Kapitel 12 sagt er, gerühmt muss werden. Und in diesem Ausdruck liegt drin, er tut es überhaupt nicht gern. Das ist ihm Spitzgras, das ist ihm höchst widerwärtig. Aber er muss trotzdem sich rühmen. Warum muss er sich rühmen? Weil die Korinther seine Autorität in Frage gestellt haben. Das wird deutlich von Vers 17 an. Kapitel 11, Vers 17 und folgende. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß. Will was heißen? Nicht dem Herrn gemäß. Paulus, was machst du denn da? Sondern wie in Torheit. Also er sagt Blödsinn. Weil wir so ins Rühmen gekommen sind. Jetzt begründet er seine Torheit. Dass ich viele rühme nach dem Fleisch, ich will mich auch rühmen. Denn ihr ertragt gerne die Narren, die ihr klug sein sollt. Ihr ertragt es, wenn euch jemand knechtet und so weiter. Er muss sich rühmen, obwohl ihm das gar nicht liegt. Und durch dieses aufgezwungene Rühmen kommt er in eine außerordentliche Erfahrung, in eine Not, in eine Gefahrenzone, die höchst gefährlich für ihn war. Paulus war ein Mensch, als solcher auch versuchlich. Und wir wissen ja, es gibt drei große Gebiete. Das Geld ist eine Gefahr und der Sex ist eine Gefahr. Und die dritte große Gefahr für den Gläubigen ist die Ehre. Und das war nun die große Gefahr für den Paulus. Er sagt in Vers 7, Kapitel 12, damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe. Paulus hat ungewöhnlich große, herrliche Erfahrungen gemacht. Außergewöhnliche Erfahrungen, hohe Offenbarungen. Und nun beschreibt er diesen Mann, der solche hohe Offenbarungen hatte. Und er will es ja eigentlich für sich behalten, aber er ist ja gezwungen, es weiterzugehen, um der Angriffe auf seine Autorität willen. Vers 2 sagt er, ich kenne einen Menschen, irgendeinen Menschen, sagt er hier. Zunächst, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Wir haben es ja gehört. Er wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Wir wissen genau, wer es war, natürlich er selber. Er hatte das erlebt, was wir oft so gerne auch erleben würden. Er sah die Herrlichkeit Gottes. Er war im Paradies. Er hörte, was kein Auge sonst sehen kann und in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hörte er. Er hörte unaussprechliche Dinge. Und er hätte sich nun wirklich rühmen können, aufblasen können und sich als ein großes Wunder von Gemeinde zu Gemeinde weiterreichen lassen können und berichten können von diesen ungewöhnlichen Erfahrungen. So wird es ja heute gemacht. Aber er war ein demütiger Mann. Und er wollte sich in keiner Weise herausstellen, sich brüsten. Er hätte sehr viel lieber geschwiegen. Leider ist es oft heute ganz anders bei manchem Verkündiger. Sie blähen sich auf, da sind irgendwo, sagen wir mal, 788 Leute und dann kommen große Schlagzeilen. Gut, 1000 Leute waren da. Das sind diese evangelistischen Übertreibungen. Das liebe ich überhaupt nicht. Was steht doch da und dort an Zahlen? Ich traue diesen Zahlen nicht immer. Gott hat nun den Paulus sehr, sehr lieb und will ihn bewahren vor dieser Übertreibung, beziehungsweise vor dem sich selber rühmen, vor der eigenen Ehre. Und darum lässt Gott etwas zu, was ihn in eine furchtbare Not brachte, viel größer als die Not, die ich vorher geschildert habe aus Kapitel 11 von seinen Schiffbrüchen und so weiter, Steinigungen und so weiter. Was war das? Wir haben es vorher gehört, ein Dorn wurde ihm gegeben. Haben Sie schon mal es erlebt, jetzt vielleicht auch in diesen Tagen, dass so ein kleines Steinchen war, in den Schuhen drin, oh, das ist unangenehm. Man bemüht sich verzweifelt schnell, dieses Steinchen rauszuschaffen. Oder gar ein Dorn. Ja, wie schrecklich ist es. Und das war nun kein so kleiner Dorn, das war ein Pfahl, das war eine ganz furchtbare Sache. Eine der geheimnisvollsten Stellen der Heiligen Schrift. Damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Dorn, ein Pfahl ins Fleisch. Damit, also hier wird ganz klar gesagt, warum das Gott gemacht hat und wer es getan hat. Mir ist es gegeben. Gott hat ihm diesen Pfahl verordnet als ein weiser Arzt. Eine bittere Pille. Eine sehr bittere Pille. Eine unendlich schwere Sache. Wörtlich heißt dieses Wort so. Ich lese nach Rieniger. Deswegen, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl für das Fleisch gegeben, ein Engel oder ein Bote Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Was bedeutet denn das? Last, Schwächung, Begrenzung, Demütigung. Es sind schon viele Spekulationen angestellt worden, was das eigentlich war. Es gibt viele Leute, die sagen, das war eben eine Krankheit. Wir wissen ja aus dem Galaterbrief, dass er mit den Augen Schwierigkeiten hatte und so weiter. Ich glaube, dass es so war, wie es hier steht. Ich bin davon fest überzeugt. Es war eine dämonische Anfechtung. Es war wirklich so, dass ein Satansengel ihn mit Fäusten geschlagen hat. Ich habe mal gehört von einer Seelsorgerin in Wilhelmsdorf, sie ist längst beim Herrn, die hatte eine sehr schwere Seelsorge mit einer Schwester, die war okkult belastet. Das war ein Kampf und ein Einsatz und das Letzte musste sie hergeben, dass diese Schwester frei wurde von dieser okkulten Belastung. Und dann hatte sie eine furchtbare Nacht. Und am nächsten Tag kommt der Arzt, um sie zu versorgen. Sie war schwer herzkrank und musste immer wieder gepflegt werden. Und sagt, was haben Sie da für einen blauen Rücken? Das war etwas Ähnliches. Sie hat etwas von diesen Faustschlägen dämonischer Mächte erfahren. Nun, wir wollen hier nicht spekulieren, aber ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir das so nehmen, wie hier geschrieben steht. Ein Bote Satans, Satan hat ja auch seine Engel, schlägt mich mit Fäusten, schlägt mich. Das war unerträglich schwer. Und nun kommt die zweite Not. Und ich meine, die ist vielleicht noch schlimmer. Das war noch eine größere Anfechtung. In Vers 8 lesen wir, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Paulus kennt seinen Herrn, er weiß, was im Psalm 50, 15 steht. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, du sollst mich beißen. Paulus hat zum Herrn gerufen, er hat den Herrn angerufen, er hat gefleht, das ist eine Steigerung. Er hat nicht nur gerufen, er hat gefleht aus tiefstem Herzen, nicht nur einmal, dreimal hat er vielleicht eine ganz lange Gebetszeit gehabt, um dieser eine Not willen. Herr, auf den Knien, kannst du mich nicht befreien? Du kannst alles. Du hast es versprochen, das Gebet zu erhören. Warum lässt du das zu? Nimm diesen Pfahl weg. Und was geschieht und geschah? Nichts. Ich bin überzeugt, dass unter uns auch manche sind, die so etwas Ähnliches haben wie einen Dorn oder einen Pfahl im Fleisch. Vielleicht ist es eine schwere Krankheit. Vielleicht sind es seelische Wunden, die nicht heilen wollen. Vielleicht ist es sonst irgendetwas, was wie eine Zentnerlast auf deinem Herzen liegt. Dreimal hat Paulus gefleht und du hast auch schon oft darum gefleht. Paulus erlebt, die Not bleibt, die Schwachheit bleibt, der Engel Satans weicht nicht. Die modernen Christen sind so ganz anders. Ich möchte nicht zu den modernen Christen gehören. Sie möchten gerne alle Leiden und Krankheiten wegbeten. Und zwar jetzt und heute. Gott kann das. Heute Morgen habe ich ein wunderbares Wort gelesen in meiner stillen Zeit, Hebräer 2, Vers 18. Ich denke, dass manche von Ihnen dieses Wort auswendig sogar zitieren können. Hebräer 2, 18. Ein wunderbares Wort. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Also Gott kann helfen. Das wusste Paulus. Aber er hilft offensichtlich doch nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Warum? Warum? So schreit das gequälte Herz auf. So hast du auch schon geschrien. Und nun kommt der zweite Gedanke, die Antwort. Wunderbar. Und ich bin so froh, dass hier etwas steht. Er hat zu mir gesagt, Vers 9, die Antwort kommt. Er spricht, er bleibt nicht im Schweigen und still. Er gibt von oben Licht. Das darfst du auch erwarten, auch wenn vielleicht der Dorn bleibt. Du darfst erwarten, dass er dir Licht gibt, dass er dir Antwort gibt. Und er hat dir tatsächlich etwas zu sagen durch die Not. Er hat dir wirklich etwas zu sagen durch diese Dornen, durch diese große Anfechtung, durch deine furchtbare Schwachheit. Was hat er denn dem Paulus zu sagen gehabt? Hat ihm gesagt, reiß dich zusammen, sei nicht so wehleidig, das muss eben sein. Wir müssen ja durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Nein, nein. Oh, er ist so barmherzig, unser Herr. Und er weiß genau, jetzt braucht Paulus eine umfassende Therapie. Hier steht, Vers 9, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Genau wörtlich heißt es, genug ist für dich meine Gnade. Das ist für mich eines der schönsten Worte. Genug ist für dich meine Gnade. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Welch eine Botschaft. Ich sage es nochmal ganz langsam. Nehmen Sie dieses Wort persönlich an. Genug ist für dich meine Gnade. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Vier Teile hat dieses Wort, wir wollen genau hinhören. Erstens, er hat zu mir gesagt, also nicht irgendein lieber Mensch, der Mitleid mit uns hat, sondern er, der Allerhöchste, der mich liebt, der mich kennt, der mein Gebet erhört hat. Er spricht jetzt durch die Not zu dir und durch seinen Geist. Zweitens, genug ist für dich meine Gnade. Was heißt denn das? Du brauchst nicht Gnade und sondern Gnade genügt. Wir sind immer wieder in Gefahr zu sagen, das brauche ich auch noch. Gnade und Gesundheit. Gnade und eine neue Gemeinde. Gnade und neue geistliche Gaben. Gnade und neue Erfahrungen. Wir wollen immer ein und. Dies und jenes noch dazu. Aber der Herr sagt, genug ist meine Gnade. Nicht mehr brauchst du. Seine Gnade reicht wirklich aus. Das Dritte, was uns hier deutlich wird, meine Kraft ist hier im Spiel. Meine Kraft, Gottes Kraft. Siehst du, kennst du Gottes Kraft? Sie ist in der Natur in überwältigender Weise zu erkennen. Gottes Kraft in den Sternen. Wie ungeheuer ist doch das Universum mit den Sternen. Wir sind weniger als ein Stäublein. Gottes Kraft. Oder in der Führung der 5 Milliarden Menschen, 5,3 Milliarden Menschen, etwa soll es jetzt haben. Welche Kraft ist doch hier deutlich? Oder wo ist sie am allergrößten, seine Kraft? Am Kreuz von Golgatha. Dort siehst du seine Kraft. Dort hat er, Jesus Christus, die Last aller Sünden aller Menschen, aller Zeiten getragen. Welche Kraft war das, eine solche Last zu tragen? Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Welche Kraft? Und das Vierte, das uns hier deutlich wird, In Schwachheit kommt meine Kraft, diese unendlich große Kraft, zur Vollendung. Das heißt, sie hat gar keine Grenzen. Sie kommt zum Ziel. Sie kommt wirklich zum Ziel. Das war die Antwort Gottes. Und nun noch der dritte Gedanke. Welche Konsequenzen hat das gehabt für Paulus? Wie hat das Leben des Paulus in dieser Gnade ausgesehen und welche Konsequenzen bedeutet das für dich? Zweimal lesen wir hier das Wort darum. Und das ist die Antwort. Vers 9 in der Mitte. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Vers 10. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten. Wir haben hier drei praktische Auswirkungen seiner Erfahrung. Der Antwort Gottes, das war seine Erfahrung. Erstens, er rühmt sich nicht mehr seiner hohen Offenbarungen. Wirklich nicht. Das ist ihm nun endgültigst vergangen. Er weiß, die höchsten Offenbarungen, das sind Gnade, derer soll ich mich nicht rühmen. Er rühmt sich, jawohl, er rühmt sich, er lobt, er preist. Er singt Loblieder, er singt und spielt dem Herrn in seinem Herzen, aber er rühmt sich am allerliebsten seiner Schwachheit. Ist das nicht eine Erfahrung, eine ganz neue Erfahrung, die auch wir erproben und erlernen dürfen? Das heißt, er ist total ehrlich, er spielt nicht Keep Smiling und er will auch kein Asterix sein, der durch einen Zaubertrank unbesiegbar ist. Er will kein großer Held sein, einer, der immer oben ist, stark, sieghaft ist. Nein, er ist völlig durchsichtig, klein und schwach und gibt es auch zu. Ich bin schwach. Können wir so mit unserer Schwachheit umgehen? Wie oft überspielen wir unsere Schwachheit? Auch ältere Leute tun das oft sehr. Aber auch Junge. Wir überspielen das sehr geschickt. Wir können einfach es nicht ertragen, schwach zu sein. Und wenn wir schon sind, dann tun wir wenigstens nach außen, als ob wir stark wären. Das hat Paulus nicht mehr getan. Er hat sich seiner Schwachheit gerühmt. Er war ganz ehrlich. Zweitens, er ist trotzdem guten Muts, Vers 10. Er ist wirklich innerlich geheilt. Er lebt im Bewusstsein, gerade jetzt, wo ich so elend und so schwach bin, jetzt bin ich wahrhaft stark, göttlich stark. Das ist nicht eine Art des positiven Denkens, so wie es heute oft gemacht wird, so ein Power-Evangelism, wo man alles positiv darstellt und überhaupt nicht mehr der Wirklichkeit stellt. Nein, das ist etwas ganz anderes. Das ist die Erfahrung der Kraft des Herrn. Und diese Gewissheit hat eben eine andere Ursache als die Gewissheit, die so mancher Charismatiker heute hat. Die Ursache bei Paulus war das, was ich schon vorher sagte. Er hat begriffen, was es heißt, genug ist für dich meine Gnade, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Hier ist das Wort Teleitai. Das ist verwandt mit Telos. Vollendung. Hier haben wir ein ganz wunderbares Wort. Telos heißt Ziel oder Vollendung, ans Ziel gekommen. Unsere Telos-Bücher sind Ihnen vielleicht auch bekannt. Er hat also erfasst, in seiner Schwachheit kommt Gottes Kraft zum Ziel. Gott hat einen Plan, Gott hat ein Ziel. Und nicht die Schwachheit muss hindern, sondern vollenden, zum Ziel führen. Welche Worte sind das? Die Gnade, so begriffen, ist genug. Die Gnade ist jeder Situation gewachsen, auch wenn mich tatsächlich ein Engel Satan schlägt. Das wird keiner von uns erfahren. Das glaube ich nicht. Aber auch wenn es so wäre, die Gnade ist genug. In allen Nöten, in allen Misshandlungen, in allen Ängsten. Hier sagt er, ich bin guten Mutes in Schwachheiten. Kannst du das unterschreiben? Ich bin guten Mutes, wenn dir schon morgen so schlecht ist, hast schlecht geschlafen. Du wirst gefragt, wie geht's? Ich bin guten Mutes, ich habe ganz schlecht geschlafen. Ja, kommt es wirklich auch. In Schwachheiten. Oh, ich kann fast nicht mehr laufen und mir ist so schwindelig. Ich bin guten Mutes. Es geht mir heute ganz schlecht. In Misshandlungen. Oh, das haben wir eigentlich noch gar nicht erlebt. Aber es gibt auch seelische Misshandlungen. Am Arbeitsplatz, wenn der andere dich gar nicht versteht oder dich verachtet. In Nöten. Oh, ich habe solche Nöte. Mit meinem Arbeitsplatz oder mit meinem Mann oder mit meinen Kindern gibt es da auch Nöte. Und ob? Kannst du sagen, ja, ich habe schreckliche Nöte, ich bin guten Mutes. Wunderbar. In Verfolgungen, ja, das kann auch noch kommen. In Ängsten um Christi Willen. Ich habe den Eindruck, das ist eine Seuche, eine schreckliche Viruskrankheit, die Not der Angst. Viele sind voller Angst. Auch in der Nacht, voller Angst. Sie wissen gar nicht recht, woher das kommt. Aber es ist eben da, diese Angst. Man kann es gar nicht richtig packen. Hier sagt er, ja, ich habe Angst. Aber ich bin guten Muts in Angst. Kannst du das sagen? Ja, Angst schon, aber ich bin guten Mutes. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wie groß ist doch seine Kraft? Ich komme schon zum Schluss. Wir haben drei Linien heute gesehen. Erstens die Not des Paulus und unsere Not. Das ist die Schwachheit. Ich möchte gern und kann nicht. Ich möchte viel mehr für den Herrn tun, viel besser predigen, viel schöner singen und so weiter. Viel länger arbeiten, am besten die ganze Nacht durcharbeiten und ich kann es einfach nicht. Meine Frau weiß, ich kann es nicht. Das ist auch meine Not. Zweitens, Gottes Antwort auf unsere Not, auf deine Not. Gott gibt Antwort, er hat gesagt. Er hat etwas zu sagen in dieser Not. Versteh doch es, was er zu sagen hat. Und drittens, Gottes Gnade und Gottes Kraft sind letzte Realitäten durch den Glauben erfassbar und erfahrbar. Wir dürfen es lernen, aus seiner Kraft zu schöpfen. Ich komme zurück zu Hofacker. Hofacker konnte nur 4 Jahre dem Herrn dienen. Und er hatte nur eine Leidenschaft, er fasste es zusammen in diesem einen Wort. Ich wollte nur einen Schrei tun für Jesus. Das war sein ganzer Lebensinhalt. Und in größter Schwachheit tat er diesen Schrei für Jesus. Mit 30 Jahren starb er. Und doch wie viel Frucht ist aus seinem Leben entstanden? Weil er so klug war, weil er so ein Asterix war, so ein Übermensch. Nein, er war sehr, sehr schwach. Aber weil er mit dem Herrn rechnete, weil seine Gnade genug war. Sie ist wirklich genug. Wir haben am Sonntagabend von Spurgeon gehört. Ich möchte noch ein Wort von Spurgeon hinzufügen. Ein ganz originelles Wort. So wollen wir auf unseren Gott und seine Gnade vertrauen. Wenn er unseren Kummer nicht von uns nimmt, wird er uns fähig machen, ihn zu tragen. Seine Kraft soll uns zuteil werden, bis der Wurm die Berge dreschen und ein Nichts Sieger sein wird über alle Hohen und Mächtigen. Es ist besser für uns, Gottes Kraft zu haben, als unsere eigene. Denn wenn wir 1000-mal so stark wären, wie wir sind, so würde das im Angesicht des Feindes nicht ins Gewicht fallen. Und wenn wir schwächer wären, als wir sind, das kaum möglich ist, so vermöchten wir doch alles durch den, der uns mächtig macht, Jesus Christus. Wir beten. Herr, das ist wunderbar, dass du in unserer Schwachheit ein neues Lied uns schenkst, ein neues Loblied, das Rühmen über die Schwachheit. Herr, ich muss da noch sehr üben und lernen. Schenke es durch deine Gnade, dass ich es noch besser lerne und jeder von uns zu rühmen unserer Schwachheit und guten Mutes zu sein, wenn es eben anders geht, als wir es hoffen. Herr, wir preisen dich, dass deine Kraft in unserer Schwachheit zur Vollendung kommt und du zum Ziel kommst durch unsere Schwachheit hindurch. Herr, wir loben dich und rühmen dich und beten dich an. Amen. Wir singen noch ein Lied. Wer hat noch einen Wunsch? 445. Ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe war in dunkelster Nacht ich verirrt. 445. Kann man auch in ohne weiteres in S-Dur, aber man müsste es nur den Spielern dann fragen. Was machen Sie, S-Dur oder? Bleiben wir. Ja, immer diese Kreuze, ja, nur das hat der Paulus auch gehabt. Sie hat auch viele Kreuze gehabt. Ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe war in dunkelster Nacht ich verirrt, bis der Herr voll Erbarmen mich suchte, und er ist nun mein guter Hirt. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Darum will ich ihn loben und rühmen ohne Scheu, täglich bringen ihm Ehrpreis und Dank. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Es beginnt mit Strophe 2. Wollen Sorgen und Kummer mich drücken, ist verzagt und entmutigt mein Herz. Wird mein Hirte aufs Neue mich erquicken und heilen wird er jeden Schmerz. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Darum will ich ihn loben und rühmen ohne Scheu, täglich bringen ihm Ehrpreis und Dank. Seine Güte und Gnade und seine große Treue werden folgen mir mein Leben lang. Muss durchs finstere Tal ich auch wandern, der Herr wird mir nahe dort sein. Mit starker Hand wird er mich führen, ja, ich wird seiner Hilfe mich freuen. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Darum will ich ihn loben und rühmen ohne Scheu, täglich bringen ihm Ehrpreis und Dank. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Wir werden folgen mir mein Leben lang.
Das, was wir seit dem Beginn dieses Jahrhunderts immer wieder erleben, in verschiedenen Wellen, das hat es ja eigentlich in der Kirchengeschichte schon immer einmal gegeben. Im zweiten Jahrhundert bereits brach die Bewegung des Montanismus auf. Da hat zwei Frauen und ein Mann zusammen, die haben ganz besondere Visionen, Prophetien gehabt und die haben eine sehr starke Geistesbewegung ins Leben gerufen. Das ist dann irgendwann wieder zusammengebrochen. Ich wurde gefragt, was ist es um die dritte Welle? Darf ich wenigstens das Büchlein noch einmal zeigen? Das ist hier eine Schrift von Wolfgang Bühne. Dritte Welle, gesunder Aufbruch, Fragezeichen. Ich nenne jetzt die drei Bewegungen, die uns seit dem Beginn unseres Jahrhunderts in der Kirche und Gemeinschaftsbewegung betroffen haben. Die erste war um die Jahrhundertwende und im Grunde kommen die meisten aus Kalifornien. Angeles, das heißt ja auch die Engel, nicht? Da haben die Engel irgendwie was mit zu tun. Also die erste Welle war die sogenannte Pfingstwelle. Die hat dann in Deutschland eingeschlagen und hat zu einigen Exzessen geführt, darüber will ich jetzt nicht sprechen, die zur Berliner Erklärung geführt hat, wo sich einige Brüder aus dem pietistischen evangelikalen Lager, damals hat man evangelikal noch nicht gesagt, aber die aus diesem Bereich gekommen sind, wieder sich getrennt haben. Jeder hat sich eigentlich gesehnt nach einem neuen Aufbruch und auf einmal hat man entdeckt, hier geht es nicht mehr in den Linien der Heiligen Schrift. Es kam zur sogenannten Berliner Erklärung, die heute sehr, sehr umstritten ist, von ganz bestimmter Seite, nämlich gerade von charismatischer Seite. Man sollte diese Erklärung zurücknehmen oder zumindest modifizieren. Was damals geschehen ist, war wirklich rechtens. Das war wirklich eine schlimme, mit schlimmen Exzessen verbunden. Und warum soll man zurücknehmen, was damals richtig war? Nicht unbedingt. Darüber kann man reden. Das ist die erste Welle. Die führte dann nachher zur Trennung aus den Kirchen heraus und zur Gründung von einigen Pfingstkirchen und Gemeinden. Ich nenne mal ein paar. Also die dezenteste ist zum Beispiel die Pfingstgemeinde der Mülheimer Richtung, die nicht mehr so stark mit Geistesgaben und mit Krankenheilung operiert und heute bereits da und dort zur Evangelischen Allianz gehört. Also mit ihr haben wir zum Beispiel auch zusammengearbeitet in Pforzheim und es ging eigentlich recht gut. Wir konnten uns natürlich mit manchen Dingen nicht identifizieren, aber im Bereich der Allianz haben sie also ganz ordentlich mitgemacht. Volksmission, die in Schorndorf ihren Sitz hat, mit ihr habe ich es vor allen Dingen in Zuffenhausen in Stuttgart zu tun gehabt. Damals in der Zeit, als ich dort war, noch ziemlich aggressiv und auch sehr überheblich und da war ich und wir als Gemeinde waren da gar nichts und sind auch immer mal wieder einige abgewandert dorthin. Heute ist sie sehr dezent geworden und gehört inzwischen da und dort zum nicht berechtigt, stimmberechtigten Mitglied, auch bei Allianz, auf der Allianz-Ebene. Auf jeden Fall, man lässt sich also einigermaßen doch mit ihnen reden. Eine andere extreme Gruppe ist zum Beispiel die Gemeinde Gottes. Das sind also ziemlich extreme Leute. Gottesdienste in dieser Art, also ich habe sie gelegentlich versucht, inkognito oder unerkannt mal mitzumachen und ich bin eigentlich froh, dass ich das nicht machen muss, ja, dass ich da nicht dabei bin. Also ich nenne jetzt einfach mal diese Gruppierung, Pfingstgemeinden, die ihre eigene Organisation gegründet haben. Das ist etwas ganz Besonderes, sind heute als Freikirchen eingestuft und haben ihr eigenes Leben. Da gehören noch einige andere dazu. Die Pfingstgemeinden haben zum Teil inzwischen auch dieser alten Struktur eben auch eine gewisse Flaute mitgemacht oder durcherlebt und so kam es zu einer zweiten Welle in der Nachkriegszeit. Das sind vor allen Dingen drei Namen, die damit verbunden sind. Und es kommt auch aus Kalifornien, nämlich einen lutherischen Pfarrer namens Larry Christensen. Larry Christensen. In Deutschland ist es vor allen Dingen der lutherische Pfarrer Arnold Bittlinger. Das hat dann später zu der Gründung von Graheim geführt, wo katholische und evangelische Christen sich zusammenfinden in einer heute mehr liturgischen Weise, aber damals war es ganz stark eben charismatisch. Wir nennen das die charismatische Welle. Und die dritte Person, die ich da nennen möchte, ist David Wilkerson. Bekannt durch sein Buch und den Film Das Kreuz und die Messerhelden. Das hat ja ziemlich Furore gemacht. David Wilkerson hat inzwischen einige Schwankungen in seiner theologischen Überzeugung durchgemacht und meines Wissens hat er sich von manchem distanziert, was er früher geäußert hat. Ich bin nicht ganz sicher. So, das war die charismatische Welle. Ihr Kennzeichen wie die Pfingstgemeinde war erstens, wer den Heiligen Geist empfängt, ist wiedergeboren, aber nicht nur das, sondern er hat ganz bestimmte außergewöhnliche Gaben. Und die sind vor allen Dingen verlagert in nach außen sichtbaren sprachlichen, nach außen durch die Sprache sichtbaren Gaben, nämlich das sogenannte Zungengebet, Zungenreden und zweitens Visionen. Also das gehört dazu. Meine Frau und ich, wir waren mal in einer solchen Versammlung und dann hat ein junges Mädchen eine Vision gehabt und hat vom guten Hirten da gesprochen und dann haben wir uns nachher gesagt, das kann ich in Johannes 10 nachlesen, da brauche ich nicht vor die Gemeinde zu treten und zu sagen, ich habe eine Vision gehabt vom guten Hirten. Die einen Schafe sind da rausgegangen und die anderen da raus, aber es ist natürlich was Besonderes. Wenn ein Pastor auf die Kanzel geht, stellen Sie sich mal vor, ich gehe nächsten Sonntag hier auf die Kanzel und sage, Brüder und Schwestern, ich habe heute Nacht eine Vision gehabt. Dann horchen alle auf, was? Oh, das ist ja toll, nicht? Und so, dann ist man selbstverständlich sofort in einem ganz bestimmten Nimbus. Wenn es nicht gerade die Erscheinung ist, die ein Pfarrer hatte, ein älterer Pfarrer, der hat auf einmal auf der Kanzel nicht mehr weiter gewusst. Und dann hat man ein Lied gesungen und dann habe ich die Leute nachher gefragt, was haben sie denn gehabt? Und dann hat er gesagt, eine Erscheinung. Ja, was für eine? Eine Alterserscheinung. Ja. Also, charismatische Bewegung, eben die besonderen Merkmale einer nach außen extravertierten, besonderen Begabung in der Sprache. Also Zungengebet zum Beispiel oder Visionen, da liegt es also ganz stark drin. Und das Zweite, in der charismatischen Bewegung, wie in der Pfingstgemeinde, ist natürlich die Frage der Krankheit das Hochaktuellste. Bis hin zu Äußerungen, Krankheit ist Sünde. Wer glaubt, wird nicht krank. Und wenn er krank ist und er glaubt richtig, dann wird er gesund. Und wenn er nicht gesund wird, dann hat er nicht richtig geglaubt. Das ist eine ganz einfache Rechnung, die man dann aufmacht und die dann gelegentlich Menschen total kaputt macht. Weil wenn sie nicht gesund werden, dann kommen sie in eine regressive oder depressive Phase hinein, weil sie sich ständig Vorwürfe machen, was habe ich denn eigentlich jetzt in meinem Leben falsch gemacht, dass ich nicht gesund werde. Und wie viele Wracks da übrig geblieben sind, das wird wahrscheinlich erst einmal die Ewigkeit offenbaren. Oder man schiebt sofort jede Krankheit, vor allen Dingen jede Depression, auf das dämonische Gebiet. Du bist depressiv, folglich hat bei dir der Teufel ganz besondere Macht und den muss man austreiben. Dann wird also Teufelsaustreibung getrieben und dahinter stehen natürlich immer besondere Mächte. Ich will das nicht ausschließen, dass ein Mensch, der einen bestimmten Grad von Besessenheit hat, dass der nicht depressiv und seelisch krank werden kann. Das wollte ich also jetzt damit nicht sagen. Aber es wäre ein Unding, jeden Depressiven sofort mit Dämonie zusammenzubringen. Also das kriege ich nicht fertig, sondern dafür haben wir ganz bestimmte Differentialdiagnose und geistlich auch einen Durchblick, wo was herkommt. Da muss also einiges vorausgegangen sein. Und weil die Großmutter mal irgendwann bei einer Kartenlegerin gewesen ist, also da bin ich etwas vorsichtig, dann ganz schnell beim Urenkel zu sagen, das kommt von deiner Urgroßmutter. Also da wollen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Das war die zweite Welle, die inzwischen heute natürlich auch in Deutschland noch ihre Wellen schlägt. Ich erinnere nur an Wolfram Kupfermann und die Ansgarkirche und viele charismatische Kreise. Und das Kennzeichen der charismatischen Bewegung ist eigentlich nicht das, was Wolfram Kupfermann gemacht hat, dass er aus der Kirche ausgetreten ist, sondern die charismatische Bewegung möchte innerhalb der Kirchen und Gemeinden, möchten sie diese Kraft entfalten. Das heißt, der Mensch braucht für seinen Dienst, der Gläubige braucht für seinen Dienst eine besondere Ausrichtung und das kriegt man eben durch eine Geistestaufe, da wird dann sehr viel drum gebetet, eine Geistestaufe, damit man besser seinen Dienst tun kann. Aber ich möchte Ihnen gleich sagen, wo die charismatische Bewegung in eine Gemeinde einbricht, ist eine Spaltung nicht zu vermeiden. Weil eben dann sehr mit Hochmut und Stolz und Überheblichkeit über die anderen hergezogen wird und dann werden die deprimiert und eigentlich für nichts erklärt, die dann regelmäßig alle 8 Tage in der Kirche den Klo putzen, aber eben keine Geistesgaben haben. Aber lasse mal ein Klo in der Kirche ein halbes Jahr lang nicht geputzt, dann kann ich nicht mit Zungenreden den sauber kriegen, sondern muss ich einen Putzlampen an die Hand nehmen. Ja? Also das ist das, was mich zutiefst einfach in meiner Seele gelegentlich kränkt. Da tut mir das weh, wie viel treue Putzarbeit, Dienstarbeit in einer Gemeinde geschieht und dann kommt man daher und ihr seid halt nicht so weit wie wir und so. Gell? Also charismatische Bewegung. Ich möchte gleich dazu sagen, da gibt es natürlich sehr viele liebe Brüder und Schwestern drunter. Ich habe mal, weil die Anregung von Gästen kam, ein kleines Pamphlet rausgegeben, 4 Punkte dagegen und 4 Punkte dafür. Wir könnten uns nämlich schon ein paar Dinge von der charismatischen Bewegung in ihrer Darstellung mal abschneiden. Also die mögen sich schon ein bisschen mehr. Und die Stallwärme, die in einem solchen Kreis praktiziert wird, ist manchmal unseren kalten Kirchen, wo jeder eben in seine Bank reinsitzt. Moin! Wiedersehen! Echt? Die wäre natürlich schon einmal angebracht, dass wir ein bisschen mehr uns für den anderen interessieren, aber in vielen Kreisen geschieht es ja auch. So, und jetzt kommt die dritte Welle. Die dritte Welle ist etwa in den 60er und 70er Jahren aufgebrochen. Und sie kristallisiert sich immer um ganz bestimmte Personen. Das ist also typisch personenbezogene Welle, die alle anderen Zeichen der charismatischen und Pfingstbewegung mit sich einschließt, aber an eine Person gebunden ist. Und ich nenne jetzt ein paar Namen, zum Beispiel der Joe, der in Südkorea, in Seoul, hat er die größte Gemeinde der Welt. Das sind 700.000 Gemeindemitglieder, die er da hat, die aus einer Gebetsbewegung entstanden ist. Und wenn das also was Gutes wäre, dann müsste man ja sagen Halleluja, nicht? Aber was der Mann, gute Mann predigt, das können wir also absolut in vielen Passagen nicht mitmachen, nicht nachvollziehen. Ich denke an unseren unmittelbaren Nachbarn hier in Karlsruhe, das ist der Siegfried Müller, der seinen Tempel mit Marmor aus Israel mitgebaut hat und der 52 Millionen kostet. Siegfried Müller, das ist der Weg zur Freude. Aus Radiosendungen haben Sie das vielleicht schon gehört. Ich bin noch nicht dort gewesen. Ich kann sein, dass ich mal noch runtergehe, aber ich habe mal Kassetten bekommen und in dieser Kassette, wir haben sie miteinander gehört, meine Frau und ich, und im Auto, dann habe ich an einer bestimmten Stelle gesagt, Frau, schalt den Dreck ab. Ich kann das nicht mehr hören. Wissen Sie, wenn da zum Beispiel wortwörtlich der gute Mann sagt, er hat ja für den Tempel einige Millionen schon gebraucht von seinen Leuten, ich bete jetzt, dass sie alle Millionäre werden. Und nach dem dritten Satz, dann könnt ihr mir den 10. geben. Also Leute, ich möchte Ihnen sagen, das würde mir nicht einfallen, das eine Minute auch noch weiter gefallen zu lassen. Ich würde aufstehen und rausgehen. Ich würde aufstehen und rausgehen. Und Ich bin ja nicht gern, andere Leute Dreck zu wischen, aber ein guter Freund, dessen Tochter ist dort reingeraten und hat bei ihm Sekretärin gemacht. Eines Morgens kommt er und hat gesagt, ich habe heute Nacht eine Vision gehabt. Folgende Adressen müssen Sie heute anschreiben und bitten, dass jeder mindestens 5.000 Mark spendet. Das hat mir der Herr gezeigt. Dann hat sie die Adressenliste und Spendenliste durchgegangen und hat gemerkt, das sind lauter Millionäre. Und dann ist sie aufgestanden, so klug war sie noch, und hat gesagt, Herr Müller, geben Sie mir meine Papiere. Das kann nur eine Lüge sein. Und ist ausgetreten auf der Stelle. Also das macht mir keiner vor. Ja? Also in dieser dritten Welle, ich nenne jetzt noch John Wimber, dann ist es Peter Wenz in der Talstraße in Stuttgart, ein Schuller, den ich weniger kenne, aus Amerika. Dann Peter Wagner, oder wie heißt er? Gerhard Wagner, ne?
Peter Wagner.
Dann Reinhard Bonnke, Man könnte noch einige Dinge dazu sagen, vor allen Dingen auch John Wimber, der zum Beispiel bei meinen Kollegen, bei einigen sehr eingeschlagen hat und die sehr angetan sind von seinen Rüstzeiten, die er hält, Frankfurt oder Hamburg und so weiter. Also hier möchte ich sagen, folgendes Kennzeichen. Es ist ein sogenanntes Power Evangelism, zu Deutsch ein Erfolgsevangelium. Das heißt, und zum Beispiel Siegfried Müller hat auf dieser Kassette auch gesagt, es ist eines Christen unwürdig, wenn er mit einem alten, etwas rostigen Auto rumfährt. Das beste Zeugnis für Christus ist, wenn er einen chromglitzernden Cadillac fährt, in dem er wahrscheinlich auch rumkutschiert, nicht? Auch der gute Herr Spitzer in Berlin, der ist ja nur in chromglitzernden großen Autos vorgefahren, bis er den tiefen Fall mit seinem Ehebruch getan hat und dann die ganze Geschichte aufgeflogen ist in der Kirche da in Berlin. Power Evangelism heißt, Gott kommt mit seiner Kraft, wenn ein Mensch richtig glaubt, so hinein, dass bei ihm alles klappt. Es klappt im Beruf, es klappt in der Ehe, es klappt mit den Kindern, es wird alles wunderbar und herrlich. Ich habe gerade am Sonntag hat mir jemand erzählt, dass in der Talstraße in einem Gottesdienst Folgendes gesagt wird. Wenn du die Kraft Gottes annimmst und deine ganze Familie daheim ungläubig ist, dann darfst du nachher heimgehen und du wirst über sie triumphieren. Es wird eine Kraft in dir sein, dass du ihnen widerstehen kannst und die werden dir zu Boden, zu Füßen liegen. Nicht äußerlich, aber zumindest werden nichts dagegen sagen. Leute, so geht es nicht immer. So geht es nicht immer. Sondern da kann schon sein, dass wir in den Dreck getreten werden von einer ungläubigen Umgebung. Und da kann es manchmal hart zugehen. Sagen Sie das mal einer Frau, die zum Glauben kam und ihr Mann nicht. Und dann, du hast deine Macht, du kannst über deinen Mann triumphieren. Von wegen. Da geht der Triumph ganz schön unten durch, nicht? Durch das Kreuz. Ja, das Evangelium des Wohlergehens. Es ist Gott ist nicht würdig, dass du bankrott machst. Du wirst dein Geschäft steigern, immer mehr Umsatz haben, wenn der Segen Gottes da drin ist. Das ist ein Erfolgsevangelium. Ich habe keine Freiheit, so etwas zu predigen. Das hat mir Paulus, heute Morgen haben wir es gehört, nicht vorgelebt. Wissen Sie, da hat Traurigkeit, tiefe Traurigkeit, hat keinen Platz mehr. Da darf man nimmer weinen. Da darf man keine Schmerzen mehr haben. Da wird alles weggebetet. Alles wird weggebetet. Und manchmal sage ich, ich habe ja mal was erlebt in einer Gemeinde, ist die Hälfte meiner Gemeinde, von 40 Leuten 20 sind weg in einem solchen Kreis. Oh, das war hart. Das war hart. Und als ich mit ihnen Gespräche führte, dann habe ich zu ihnen gesagt, da ging es um Krankenheilung. Ja, aber der Paulus hat doch auch mal dem Timotheus geschrieben, trink doch ein wenig Wein um deines Magens willen und weil du sehr oft Asthenes, schwach oder krank bist. Antwort, da hatte der Paulus eine schwache Stunde. In der Normalstunde hätte er das seinen Mitarbeitern nicht geschrieben. Dann habe ich gesagt, Bruder, unter der Voraussetzung können wir nicht weiterreden. Das geht nicht. Ja, ich habe dann allerdings etwas gemacht, das möchte ich gleich dazu sagen, und da möchte ich sagen, da wird man vielleicht manchmal schuldig. Ich habe dann mit den 20 Übrigen, habe ich etwas gemacht und vor Gott versprochen. Wir werden in ihrer Abwesenheit nie über sie schelten und verurteilen. Und es hat sich gelohnt. Nach 2 Jahren ist der Kreis aufgeflogen und die sind alle wieder zurückgekommen. Alle. Offene Türen. Nicht schelten. Wir müssen mit unserem Verurteilen und den anderen fertig machen, müssen wir manchmal vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, damit die Türen offen bleiben. Ich habe mir vorgenommen, Evangelium in der ganzen Fülle, wie mir es geschenkt ist, zu predigen, aber von der Kanzel und in Gesprächen kein negatives Wort. Wenn die Sprache drauf kam, habe ich nur gesagt, im Augenblick können wir keine Gemeinschaft in unserem Kreis miteinander haben. Das allerdings musste ich sagen. Krankheit, Wohlstand, das ist der Frömmigkeitsstil dann, in den man sich hineinbegibt. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch etwas sagen zu allen diesen drei Wellen, wo das Außergewöhnliche und das Besondere und das Wunder und nach außen immer groß auftreten können und wunderschön und klar dastehen. Ich möchte Ihnen sagen, in der Endzeit sind die Gläubigen am meisten gefährdet. Denn nach Offenbarung 13 tut der Antichrist große Wunder. Und wenn der dann Wunder tut und einen wundersüchtigen Gläubigen trifft, dann darf er bloß noch ein paar fromme Sätze sagen und dann fallen sie alle drauf rein. Was habe ich in meiner Kirche mit meinen Vorgesetzten? Ich hoffe, das war der letzte Streit. Ich kann mich nicht in alles einlassen, weil es unheimlich Nerven kostet. Was habe ich mich mit meiner Kirche auseinandergesetzt wegen des konziliaren Prozesses für Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung? Was hat man da geschrien? Halleluja! Gott hat es ganz gnädig gemacht in Seoul, ausgerechnet in Seoul. Da ist der ganze Laden ja wie das Hornberger Schießen ausgegangen. Ich habe dann beinahe noch ein Schreiben losgelassen und habe drunter geschrieben, liebe Brüder, Edge, herzlichen Gruß, euer Manfred. Gell? Aber ich habe es gelassen, das wäre mein alter Mensch gewesen, mein Fleisch, da kommt ja nichts dabei raus, nicht? Dann hätte ich bloß ein paar Superintendenten und den Bischof wieder geärgert. Die habe ich sowieso verärgert, aber das macht nichts. Nicht wie die Menschen zum Beispiel auf ein Wort, die Gläubigen, die darauf abfahren, reinfallen. Und das ist die Vereinigung aller Welt und aller Religionen. Das ist eine ganz große Versuchung. Da kommt dann einer, der es vielleicht einmal vereinigt. Oh, jetzt ist es. Katholisch, evangelisch, buddhistisch, islamisch und alles wird dann auf einmal unter einer Herrschaft sein und dann sagen sie alle, das ist das, das ist der Christus. Und dann sage ich, nein, das ist der Antichrist. Und dann gehe ich lieber ins Leiden und in die Verkennung, als dass ich da einmal mitmache. Ja? Das ist, wolltest du noch was sagen? Ja.
Ich habe ja auch gewisse Erfahrungen gemacht. Ich will nur noch ein kleines Erlebnis machen. Ich dachte, ich muss ja mal in die Talstraße gehen. Das ist ja diese große Gemeinde in Stuttgart. Die haben jeden Sonntagvormittag in dem Hotel SE große Versammlungen. 2 × 700 bis 1000 Leute, junge Leute, begeisterte junge Leute. Erschütternd. Wirklich ehrliche junge Leute. Zum Teil mindestens. Und ich bin da hingegangen. Sehr fröhlich. Freudig empfangen, natürlich, viele kennen mich, dachte, jetzt kommt er auch zu uns, wunderbar. Und dann mussten alle aufstehen und im Chor miteinander sprechen, wir sind mega stark. So hat es angefangen. Wir sind mega stark, verstehen Sie das? Also mega, tausendfach stark. Wir, genau das purste Gegenteil von dem, was Paulus sagt. So fing der Gottesdienst an. Und dann wurden da in unheiliger Weise heilige Lieder gesungen, möchte ich mal so sagen, mit unheiliger Musik, aber vielleicht ist es meine private Meinung. Das Abendmahl wurde gefeiert, von allen nicht die geringste Unterscheidung getroffen zwischen Gotteskindern und anderen. Und dann war natürlich auch Aufrufe zur Heilung und so weiter. Und sehr viele sind ständig mit verzückten Armen und so weiter dagestanden und haben also da Bewegung gemacht und Gesichter gehabt. Da ist mir schrecklich geworden, das zu sehen. Sie meinen, es wäre so eine Art göttliche Ekstase, aber ich glaube nicht, dass es so sehr göttlich war. Und dann kam die Predigt und das war also für mich eine solche Dusche, das war furchtbar. Ich habe mir also diese Predigt geben lassen, habe sie dann auch unserem Chef gegeben, Friedrich Hensler, und andere haben es auch gehört und alle waren gleichmäßig entsetzt drüber, wie diese Predigt war. Das war also genau so, wie wir es eben gehört haben. Es war der Fischzug von Petrus und dann wurde darauf abgehoben, dass wir dann eben sehr, sehr erfolgreich sind. Wenn wir wieder Petrus das Boot dem Herrn zur Verfügung stellen, dann werden wir also, um mit diesen Worten es zu sagen, Millionäre. Alles dem Herrn geben und dann bekommen wir ungeheure Vorteile. Also ein reines Erfolgsevangelium war das. Es war also eine bittere Erfahrung. Und dann bin ich in den Verlag gekommen und da hat es auch einige und die haben also wollen unbedingt wissen, was ich da erlebt habe. Und die haben also die haben mich sehr schweigsam verhalten. Ich dachte, ich kann jetzt da nicht einen Aufruhr entfachen. schon gar nicht in der Arbeitszeit. Aber ich habe also keine großen Freunde gewonnen dadurch. Meine Erfahrung, um die ganz kurz zusammenzufassen, ich habe auch mit einzelnen Erfahrungen gesammelt, sind folgende. Der Urgrund, ich will das jetzt auch nicht persönlich verletzend oder verurteilend sagen. Das habe ich, als ich damals zu Hause war, auch zu einem Freund, der mit mir war, deutlich gesagt, ich habe kein Recht, ein Urteil zu sprechen, das macht der Herr. Aber wir müssen ja schon selber Stellung dazu nehmen. Meine Erfahrung ist, ohne jetzt persönlich irgendjemand anzugreifen, aber die Richtung, die Linie spiegelt das wieder. Es ist ein Geist des Hochmuts. Und ich denke da immer wieder an dieses Urkonzept, das wir in 1. Mose 3 lesen. Ihr werdet sein wie Gott. Und das finde ich immer wieder bestätigt. Das ist das eigentliche Ziel. Ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, alle fallen euch zu Füßen und ihr seid reich und so weiter. Alle Wünsche werden erfüllt. Ich habe hier noch etwas vorzulesen, das hat mich zutiefst erschüttert. Und weil das so typisch ist, darf ich das zum Schluss kurz noch lesen. Das ist ein Zitat von John Wimber, das ist einer der Vordenker. Er sagt also prophetisch, was alles für eine wunderbare Zeit nun kommt. Es werden Männer auftreten, die den Herrn Jesus Christus gesehen haben und welche die Zeichen und Wunder eines Apostels tun werden. Wir haben Männer dieser Art seit dem 1. Jahrhundert nicht mehr gehabt. Weiter wird es ein neues Verständnis des Übernatürlichen geben. Engelerscheinungen in Versammlungen werden zum Normalen gehören und auch der Herr selbst wird in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren erscheinen. Haben wir das gehört? Der Herr selbst wird in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren erscheinen. Heilungen werden so selbstverständlich werden, dass sogar Kinder imstande sein werden, sie regelmäßig durchzuführen. Sogar Auferstehungen von Toten werden allgemein gut werden. Ihr werdet Heilungsevangelisten erleben, die ihre Hände hochheben und Licht wird aus ihren Händen hervorgehen. Wenn dieses Licht irgendjemanden trifft, der krank ist, dann wird er sofort geheilt sein. Ihr werdet amputierte Arme und Glieder nachwachsen sehen, wenn das Licht aus der Hand des Evangelisten sie trifft. Und der andere Wagner sagt, ich bin überzeugt, dass wir im 20. Jahrhundert die weitreichendste Ausgießung des Heiligen Geistes auf die gesamte Christenheit erleben, die jemals in der Geschichte vorgekommen ist, zumindest in der Quantität, wenn nicht auch in der Qualität. Überflügelt da sogar das 1. Jahrhundert.
Ja, jetzt ist 11:30 Uhr. Wir haben noch ein wenig Zeit bis zum Mittagessen um 12 Uhr. Wollen Sie noch was singen? Wir würden noch ein Lied singen, Gerd.
Ja. 176, nun auch mal wieder im Blauen. Jawohl, jetzt kommt dieses schöne Lied. Dich erfasse ich, o Herr Jesus. Ja, das ist eine andere Linie. Das war also eines der Lieblingslieder von Friedrich Hensler. Dich erfasse ich, o Herr Jesus. Du nur sollst mein Führer sein. Das war auch eines der Lieblingslieder meiner Mutter, die durch viel Not und Schwachheit ging. Und das hat sie sich gehalten. Erfass ich, o Herr Jesu, du nur sollst mein Führer sein. Dir will ich mich ganz vertrauen, Seele, Geist und Leib sind dein. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Sonne, die vom Kreuz hernimmt, Gnad, geht's auch hin an Abgrundsrande, wo man fürchtet hinzuschauen, gilt's das schwerste Opfer bringen, lass ich mir doch nimmer grauen, denn mein Heiland hat's verheißen, dass mir nichts mehr schaden kann. Seiner Weisheit, seinem Willen bin ich fröhlich untertan. Ich denke, dass wir noch kurz beten sollten. Herr, wir danken dir, dass du uns bewahren kannst. Wir sind immer wieder in Gefahr, aber du bist unser Führer. Und so bitten wir, dass du uns auf dem schmalen Weg hältst. Wir danken dir. Amen.